wenn ich mir wirklich, und das sind wir jetzt im Kraftsport, ne, also wenn ich mir wirklich anschaue, was passiert im Muskel, wie wird quasi der Trainingsreiz optimal in ein Signal, jetzt bilde mal mehr Muskulatur, umgesetzt. Ich sag mal, die in Anführungszeichen besten Werte zeigen sich eigentlich sogar, wenn die Leute vor dem Krafttraining Protein zu sich nehmen.
Das Thema Proteine kennen wir, glaube ich, eher alle aus dem Kraftsport. Aber wie viel Protein brauchen LäuferInnen eigentlich? In dieser Podcast-Folge räumen wir mit alten Mythen auf und schauen uns an, welche Rolle Proteine im Ausdauersport tatsächlich spielen. Denn Eiweiß ist nicht nur wichtig für den Muskelaufbau, sondern auch zentral für Regeneration, Anpassung und Leistungsfähigkeit, gerade bei hohen Trainingsumfängen. Unser Gast, Professor Dr. Carsten Köhler, leitet die Professur für Bewegung, Ernährung und Gesundheit an der TU München. Von ihm erfahren wir, wie sich unser Proteinbedarf durch Ausdauersport verändert, welche Eiweißquellen sinnvoll sind, auch für VeganerInnen, und ob es sich lohnt, bestimmte Aminosäuren gezielt zu supplementieren. Hier spricht Elliot aus der Redaktion und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Carsten, schön, dass wir uns hier wieder im Podcast treffen. Oktober 2023 hast du ja schon mal mit mir hier über Red S oder Reds gesprochen. Wie geht's dir denn?
Hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Ja. Schön, wieder da zu sein.
Ja, ich meine, das Wetter ist aktuell ja absolut wundervoll. Ich weiß nicht, ob Outdoor-Training da bei dir persönlich eine Rolle spielt, aber magst du ein paar Worte zu deinem persönlichen Training gerade sharen?
Oh ja, also ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon geteilt habe, aber meine große Trainingslimitation ist im Moment nicht die körperliche Verfügbarkeit oder die körperliche Zustand, sondern meine Kinder, die mich davon etwa erhalten. Und ich habe tatsächlich das ganze Wochenende habe ich Single Parenting gemacht, Frau unterwegs war. Aber ich habe gestern tatsächlich innerhalb von einer Stunde, die ich in Anführungszeichen frei hatte, eine Sohn war unterwegs, der andere war auf dem Kindergeburtstag, habe ich tatsächlich einen Lauf reinbekommen. Deswegen war ich ganz happy, war es natürlich wunderbar. Es war zwar echt noch frisch und windig, aber irgendwie super sonnig und deswegen schön. Und das Tempo war auch okay, deswegen war ich damit sehr zufrieden. Genau. Aber es geht natürlich jetzt die Saison los und ich habe mich leider für einen, was heißt leider, aber ich habe mich für eine Ironman Halbdistanz angemeldet. Eben Ende Juni. Ja. Triathlon Halbdistanz. Ja. Genau. Und da muss ich jetzt tatsächlich in die Pötte kommen, dass ich meine Kilometer auch im Wasser und auf dem Fahrrad abspule, aber macht Spaß. Okay. Ist auch mal schön, wieder ein Ziel zu haben und nicht nur in Anführungszeichen so zu laufen. Also deswegen ist es ein gutes Thema, was du ansprichst.
Absolut, ich glaube auch. Nee, ist cool, genau, dann wünsche ich schon mal viel Erfolg, ne, im Juni. Dann
Dankeschön.
Ist ja auch schon noch ordentlich was an Training dann zu absolvieren. Okay, in der letzten Folge haben wir über Reds gesprochen, ne? Und da ging es ja im weitesten Sinne auch um Mangelernährung im Ausdauersport. Und dieses Mal haben wir ja eigentlich auch wieder ein spannendes Ernährungsthema, und zwar Proteine. Und ich weiß noch, früher haben sich eigentlich die meisten LäuferInnen oder AusdauersportlerInnen generell allgemein recht wenig um ihren Proteinbedarf gekümmert. So habe ich zumindest immer wahrgenommen. Das war immer eher so ein Ding, ja, für den Kraftsport. Mhm. Und heute haben wir ja zumindest ein bisschen eine andere Awareness. Oder wie nimmst du das wahr?
Also ob das jetzt wirklich bei den, ich sag mal, bei den Konsumenten angekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt immens ist, aber es ist schon mehr als früher, genau. Mhm. Und dieser Klassiker, dass man eben das nur im Kraftsport braucht, glaube ich, freut mich, dass das auch angekommen ist. Denn tatsächlich, wenn man das wirklich misst, was der Bedarf ist, dann ist es bei Ausdauersportlern eigentlich sogar höher als bei Kraftsportlern. Ach. Aber das Witzige ist eigentlich, dass andersherum, wenn man sich die Ernährungsmuster anschaut, sieht es genau andersherum aus.
Ja, genau.
Die Wahrheit ist wahrscheinlich in der Mitte, na, wie du schon sagst, deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass Ausdauersportler sich darum kümmern oder vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken machen, aber insgesamt ist das durchaus, das sind auch Trends, und wir sind natürlich im Moment auch einfach in einem gesellschaftlichen Trend, dass Protein überall irgendwo vermarktet oder sonst wo drin ist, das Proteinbrot oder was auch immer, und selbst der Quark oder den Joghurt, den ich zu mir nehme, da steht dann auch irgendwas vom Proteingehalt drauf, dass es High Protein ist. Also deswegen ist das, glaube ich, auch einfach so ein bisschen gerade der Makronährstoff, der im Trend ist, auf den geachtet wird. Und das sind dann immer so Wellen, da gibt es die Kohlenhydrate, die waren gut, jetzt sind sie schlecht. Das Fett war schon gut und jetzt, oder schlecht, jetzt ist es wieder, geht so wieder in die Richtung. Also das sind immer ganz natürliche Trends, glaube ich.
Ja. Ja, das nehme ich auf jeden Fall auch so wahr, gerade was du da ansprichst, dass auch der Konsument natürlich links und rechts irgendwie von High-Protein-Produkten zugeballert wird, die auch schon vorher High-Protein waren, die gar nicht groß verändert wurden. Finde ich sehr interessant. Deswegen kamen wir auch so ein bisschen auf das Thema. Wir wollten nochmal uns anschauen, inwiefern das jetzt für LäuferInnen wirklich relevant ist. Ne? Mhm. Und ich finde schon mal spannend, deine erste Aussage war ja, dass es durchaus der Bedarf sehr große Relevanz hat dann für LäuferInnen und dass es eben genau umgekehrt ist. Da will ich gleich auch noch ein bisschen natürlich tiefer mit dir einsteigen, wenn wir uns dann auch so Ausdauertraining angucken und den Proteinbedarf. Aber vielleicht trotzdem noch mal ganz grundlegend, vielleicht ein bisschen biochemischen Einfluss oder Ausflug an der Stelle. Was oder woraus bestehen denn Proteine? Welche Funktion haben sie im Körper, um erstmal zu verstehen, warum auch LäuferInnen das brauchen?
Genau, also Proteine sind im Grunde genommen das Wichtigste an Bausteinen, weil im Grunde genommen alles aus Proteinen beziehungsweise aus Proteinen besteht, aus Eiweiß, Molekülen, die eben, wie gesagt, jegliche biochemische Reaktion in irgendeiner Weise steuern, befördern, die Struktur jeder eigenen Zelle oder auch der Bestandteile der Zelle innerhalb vorgeben. Unser Blut, da finden wir Tausende von verschiedenen Proteinen. Ja, also wie gesagt, Proteine sind überall. Ohne Proteine ginge gar nichts, also wirklich überhaupt nichts. Und dementsprechend sind sie natürlich, wie gesagt, deswegen auch Protein, also quasi der Wichtigste. Nährstoff. Bestehen tun sie, das werden sicherlich auch alle schon mal gehört haben, aus den sogenannten Aminosäuren. Das sind eben gesagt, Säuren, die organische Säuren, die ein Säuremolekül haben und so eine Aminostruktur haben. Und davon gibt es ganz grob, nicht ganz genau, ist immer so ein bisschen, wie man das genau definiert, 20 Aminosäuren, die in unserer Nahrung vorkommen, die proteinogen sind, also aus denen Proteine im menschlichen Körper gebastelt werden, und der Körper, also quasi in unserer DNA festgeschrieben, in unseren Gensequenzen steht ganz genau, welches Protein welche Aminosäure in welchem Protein an welche Stelle kommt. Ja, das heißt, also jedes Protein hat eine ganz charakteristische Zusammensetzung an Aminosäuren, die sich dann, also erstmal kann man sich das als eine lange Kette von Tausenden oder Zehntausenden von Aminosäuren vorstellen und die falten sich dann auch noch so im Raum dreidimensional und damit erst erfüllen sie die Struktur oder die biologische Funktion. Ja? Das kann man sich so vorstellen, also wenn man, ich sag mal, wir alle wissen, wenn man ein Ei erhitzt, dann wird das Eiweiß eben tatsächlich, oder das klare Eiweiß wird dann weiß, der Dotter wird härter. Und das sind Proteine, die sich tatsächlich, also wir nennen das denaturieren, die verändern sich chemisch oder physikalisch so, dass sie diese eigentliche Struktur im Raum dreidimensional nicht mehr dass sie irgendwie sich so verändern und deswegen eben das Eiweiß, was in einem Ei vorkommt, erfüllt dann nicht mehr eine gewisse Funktion, die sie im Eiweiß hat. Oder bei der Milch, die gerinnt, dann fällt das Eiweiß aus, weil der pH-Wert der Milch zu stark absinkt. Ja? Und das sind alle so, also deswegen kennt man das eigentlich auch aus dem Leben. Und wie gesagt, wie diese Aminosäuren jetzt, wie das zusammengebaut ist, wie das gefaltet ist etc., bestimmt eigentlich, wie gesagt, jeden biochemischen Prozess im Körper. Enzyme sind daran beteiligt. Auch Neurotransmitter sind vieler basierend auf Aminosäuren oder auf Proteinen. Hormone haben wir, Proteine, alles an Struktur, also Muskeln natürlich, aber auch Knochen, Bindegewebe auch. Das sogenannte Kollagen, das vielleicht auch viele kennen aus Sehnen, aus Knorpel etc. All das sind auch, also alles ist Protein, selbst meine Haare, das Keratin ist ein Protein. Also wie gesagt, alles um uns herum, unser Immunsystem, jegliche Antikörper, also zu unterscheiden zwischen einem, ich sage jetzt mal, einem gutartigen Protein, was ich in der Nahrung aufnehme und einem bösen Protein, was eine Allergie auslösen könnte oder eine Infektion auslösen könnte zum Beispiel. All das funktioniert nur mit Proteinen. Und wie gesagt, ohne deswegen wäre also ein Leben nicht möglich.
Mhm. Und dadurch, dass wir diese ganzen Aminosäuren brauchen für wirklich alles, kann man dann überhaupt sagen, dass manche wichtiger oder unwichtiger sind, vielleicht auch gerade für Ausdauersportler? Ja. Kann man da ein Ranking machen?
Also es gibt verschiedene Rankings. Wir haben in unserem, ich sag mal, in der klassischen Biochemie oder in der Ernährung reden wir von essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren. Essentielle sind diejenigen, die wir tatsächlich über die Nahrung zuführen müssen. Ja, also die braucht unser Körper und die können wir nicht selbst herstellen. Die sogenannten nicht essentiellen Aminosäuren sind Aminosäuren, die wir eigentlich theoretisch selbst herstellen können aus verschiedenen Vorstufen. Und damit sind wir, wie gesagt, eigentlich nur auf diese essentiellen angewiesen. In der Praxis sieht es aber so aus, dass wir in der Regel natürlich nicht nur einzelne Aminosäuren zu uns nehmen, sondern ganze Proteine, die aus allen Aminosäuren bestehen. Jetzt für den Ausdauersport nochmal zusätzlich relevant, es sind einzelne Aminosäuren, die dann eigentlich auch als Brennstoff genutzt werden. Ja, also die verzweigkettigen Aminosäuren, das hat man vielleicht schon mal gehört, auf Englisch heißt es Branched Chain Amino Acids oder kürzer BCAAs, die gibt es auch in vielen, ich sag mal, Muckibuden, hat man die dort gefunden inzwischen, ja, und die sind in dem Sinne wichtig, weil der Körper sie eben zur Energiegewinnung nutzen kann. Ja, und das ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, der Grund vielleicht auch, warum Ausdauersportler eigentlich sogar den höheren Bedarf haben, weil wir reden immer von Kohlenhydraten und Fetten bei der als Energiequelle und das ist auch mit Abstand die wichtigste Energiequelle, aber wir können auch gewisse Mengen an Energie über Proteine gewinnen. Ja, das ist wenig, vielleicht maximal 5% der Energiegewinnung, eher tendenziell auch bei langen Läufen zum Beispiel. Aber das läppert sich dann irgendwann natürlich auch. Und wie gesagt, deswegen kann es durchaus, oder würde ich diese vielleicht so als wichtigste Aminosäuren im Ausdauersport ansehen. Wie gesagt, deswegen, das sind auch essentiell. Also deswegen passt es in dem Fall ganz gut. Insgesamt, das für uns Entscheidende in der normalen Ernährung ist die Menge an Protein insgesamt. Denn wie gesagt, wir werden vielleicht nachher nochmal über die Qualität von Proteinen etc. sprechen. Aber insgesamt essen wir ja, wie gesagt, nicht einzelne Aminosäuren, sondern wir nehmen Lebensmittel zu uns, die dann gewiss auch eine Kombination von verschiedenen Proteinen in der Regel enthalten. Und deswegen sind wir da eigentlich in den meisten Fällen sehr gut versorgt.
Ja, wenn wir da mal bleiben, würdest du sagen, dass die meisten Menschen ihren Proteinbedarf decken, beziehungsweise wenn man jetzt bei einer rein gesundheitlichen Perspektive bleibt, noch gar nicht so in den Leistungssport reinguckt, wie viel Protein brauchen wir denn, um unseren Körper gesundheitlich damit zu versorgen, dass da keine Mängel entstehen?
Ja. Genau, also da ist vielleicht auch ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Also das eine ist ja, was muss ich zu mir nehmen, um einen Mangel vorzubeugen. Ja, das ist vielleicht so die klassische Definition des Bedarfs. Da gibt es viele Untersuchungen zu, die auch schon zum Teil 100, 150 Jahre alt ist, um eben zu bestimmen, okay, wie viel braucht der Mensch tatsächlich? Das hängt wiederum etwas davon ab, was ich zu mir nehme, welche Qualität an Protein, denn es kommt ja auf diese essentiellen Aminosäuren an und wie gesagt, in Anführungszeichen besser ein oder hochqualitativer ein Protein ist, desto mehr in dieser essentiellen Aminosäuren enthalten. Aber so ganz grob kann man sagen, wir beziffern das immer in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn man das einfach so sich anschaut, also was wir wirklich benötigen, da sind wir so etwa bei 0,5 bis 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, das kann man messen, indem man verschiedene Untersuchungen macht. Man bestimmt, wie viel geht in den Körper rein, wie viel kommt raus. Und am Ende stellt man dann so eine Art Bilanz da. Das ist sogar weniger als das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als Empfehlung herausgibt. Denn die Empfehlung berücksichtigt auch immer die Tatsache zum Beispiel, dass ich vielleicht auch körperlich aktiv bin, also vielleicht ein bisschen mehr brauche, dass ich vielleicht ein nicht so oder ein minder qualitatives Protein zu mir nehme. Deswegen ist die Empfehlung für Deutschland oder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wie auch viele andere Ernährungsorganisationen weltweit, bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, also schon mal, das sind schon mal knapp 30 bis 50% mehr als der eigentliche Bedarf. Wenn wir uns jetzt anschauen, was wir als Deutsche im Durchschnitt konsumieren, sind wir sogar eigentlich eher bei so 1,2 bis 1,3 Gramm, also etwa 50% mehr als die Empfehlung. Ja, und wir sehen durchaus natürlich, dass der Protein, also wie gesagt, wir essen ja nicht Protein alleine, sondern wir essen ja Lebensmittel, die Protein und andere Nährstoffe enthalten, dass wir also auch, wenn wir also, oder andersherum, wenn wir uns eben dem Energiebedarf angemessen ernähren, gerade bei Menschen, die körperlich aktiv sind, ist es sehr schwierig. Also da müsste ich mich schon extrem proteinarm ernähren, um nicht auf diese 1,2, 1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Deswegen sehen wir eigentlich also auch bei Sportlern wirklich extrem selten, dass die unterhalb des Bedarfs sind. Das andere, das habe ich ja so gesagt, dieses, was muss ich denn optimal zu mir nehmen, da, das ist fast eine eigene Glaubensfrage, da geht es natürlich um viele andere, und das ist immer so ein bisschen der Punkt, da argumentieren wir auch mit Kraftsportlern, die sagen, naja, es geht mir ja nicht darum, eben nur meine Mindestmenge aufrechtzuerhalten, ich möchte alles mögliche Optimale rauskitzeln. Und da gibt es schon Studien, die zeigen, dass eine höhere Proteinzufuhr, die auch über diesen 0,8 oder 1,2 liegt, bis zu hin bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dass die bestimmte Prozesse optimal fördern können. Aber wie gesagt, dann geht es wirklich um den Muskelaufbau, auch in den Phasen, in denen Leute Muskelmasse aufbauen. Ich gehe mal davon aus, dass es bei Ausdauersportlern eher nicht der Fall ist. Ja? Und wie gesagt, also deswegen ist die Spanne in diesem optimalen Bereich, das ist vielleicht das eher, wo wir in der Wissenschaft auch noch dran arbeiten, wo es sich vielleicht auch nicht unbedingt eine richtige Menge findet, sondern das eben von vielen Faktoren abhängig ist. Aber wir wissen zum Beispiel, dass im Wachstum wir einen höheren Proteinbedarf haben, dass wir im Alter zum Beispiel auch anders das Protein umsetzen und anders verdauen, sodass also, wie gesagt, Faktoren da hinzukommen, die das eben so eine generelle Empfehlung etwas schwieriger machen.
Okay. Ja, du hast gesagt, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass man es nicht schafft, seinen Proteinbedarf zu decken. Vielleicht trotzdem einfach interessenshalber, wie würde sich denn Proteinmangel äußern? Welche Symptome hätte man denn da?
Ja, also dadurch, dass natürlich Protein in allem oder quasi für alles verantwortlich ist, könnte man sagen, okay, gut, dann muss ja quasi auch alles gleichzeitig irgendwie den Berg runtergehen. So ist es nicht. Also wir haben natürlich, unser Körper hat auch gewisse Proteinreserven oder Aminosäurereserven. Das heißt, die kann er mobilisieren. Sodass, also wie gesagt, so ein gewisser Puffer auch besteht. Aber trotzdem, irgendwann stellen sich bestimmte Prozesse ein, oder zumindest werden sie eben nicht mehr optimal mit Aminosäuren versorgt. Und eine Sache, die man zum Beispiel, was man bemerkt oder bemerken würde, ist, dass das Albumin, das ist ein Protein, was unsere Leber bildet, was eigentlich im Blut dafür verantwortlich ist, für die Aufrechterhaltung des osmotischen Blutdrucks ist. Das sorgt also dafür, dass Flüssigkeit auf der einen Seite oder dass Flüssigkeit, wenn das Blut in die Extremitäten gepumpt wird, dass das Blut dort wieder angezogen wird oder das Wasser, was in die Extremitäten geht. Ja, also wir lernen immer so ein bisschen, das Blut geht über die Arterien in das Gewebe und dann kommt es über die Venen zurück. Aber eigentlich tritt das Wasser aus dem Blut in das Gewebe aus und muss dann quasi über diesen osmotischen Druck wieder in die Gefäße zurückgezogen werden. So, wenn jetzt ein Proteinmangel entsteht, das Albumin ist das, was wir mit der höchsten Konzentration im Blut haben, das ist sorgt, wie gesagt, dafür, wenn jetzt ein Proteinmangel entsteht, dann haben wir weniger von diesem Albumin im Blut und dann sorgt es auch dafür, dass weniger von dem Wasser, was über das Blut in die Extremitäten gepumpt wird, wieder zurückgebracht wird. Und das erkennt man dann zum Beispiel daran, dass Ödeme sich bilden, ja, also dass zum Beispiel die Beine, Knöchel etc. anschwellen, ja, das sollte man jetzt nicht verwechseln, wenn ich mir den Fuß verdrehe, dann ist das eine lokale Entzündungsreaktion, das ist was anderes, ja, aber das ist zum Beispiel etwas, und das sieht man zum Teil auch bei älteren Menschen durchaus, wenn dann, wie gesagt, dann ist es meistens auch nicht ein alleiniger Proteinmangel, ja, aber das, wie gesagt, sorgt dafür. Und wer zum Beispiel, ich sag mal, sich vielleicht auch erinnert, es ist jetzt nicht mehr so präsent, aber ich glaube, in unserer Kindheit wurden wir schon auch damit konfrontiert, ich sag mal, die Bilder von Kindern aus Afrika während Hungersnöten, die diesen aufgeblähten Bauch haben. Ja, und man sich immer vielleicht fragt, warum haben die so einen aufgeblähten Bauch? Das ist genau dasselbe. Da ist eben auch, der Bauch ist nicht dick, weil die fett sind, die sind unterernährt und sie haben einen starken Proteinmangel. Und das sorgt eben auch dafür, dass sich im Bauchraum ein Ödem bildet, weil eben, wie gesagt, nicht ausreichend von diesem Protein, Albumin produziert wird. Und deswegen, wenn ich zum Arzt gehe, dann macht er in der Regel, selbst bei einem kleinen Blutbild, ist das Albumin mit drin, um zu schauen, ob eben ein Proteinmangel vorliegt. Ja. Und wie gesagt, das wäre natürlich ein schwerwiegender Proteinmangel, aber das würde man daran schon erkennen. andere, ich sag mal, geringere oder weniger stark ausgeprägter Proteinmangel kann sich dann schon auch auf vieles andere auswirken. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen schwer, tatsächlich zu diagnostizieren oder zu erkennen. Aber wie gesagt, es ist jetzt zumindest in unseren Breitengraden auch extrem unwahrscheinlich, es sei denn, es liegt, wie gesagt, eine sehr einseitige Ernährungsform vor.
Okay, verstehe. Na gut, dann lass uns doch gerne mal ein bisschen in den Ausdauersport reingucken, damit uns das nicht passiert. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber ne, wir wollen uns ja gut ernähren und vor allem auch optimal ernähren, um die Leistung auch wirklich zu unterstützen. Und du hast ja eben, wie gesagt, schon angekündigt, unser Proteinbedarf ist sogar höher vielleicht als bei KraftsportlerInnen. Warum ist das so? Also welche Funktion erfüllen denn dann Proteine gerade im Ausdauersport?
Also wie eben schon gesagt, eigentlich dienen sie dann als zusätzlicher Brennstoff. Ja, das heißt also, wir können bestimmte dieser Aminosäuren auch nutzen, um Energie zu gewinnen. Ja, denn wir brauchen natürlich, und das ist auch ein guter Überlebensmechanismus. Ja, also man kennt es vielleicht alles. Wir kommen eine gewisse Zeit ohne Wasser aus. Das ist aber relativ, ja, so 3 Tage. Und dann gibt es eben diese 3 Wochen, die man ohne Ernährung auskommt. Der Körper hat sich schon überlegt, was passiert, wenn ich jetzt tatsächlich gar nichts zu mir nehme. Brauche ich natürlich weiterhin Energiereserven, die ich irgendwie nutzen kann. Ja, und das eine ist das Fett. Deswegen haben wir meistens auch Fettspeicher, die wir mit uns rumschleppen. Manche mehr, manche weniger. Aber das ist, wie gesagt, eine gute Reserve für den Notfall. Das Problem bei diesem Fett ist, dass unser Gehirn eigentlich das mit dem Fett nichts machen kann, weil unser Gehirn braucht Glukose. Ja, deswegen haben wir einen Blutzuckerspiegel und wenn der zu stark absinkt, dann wird uns auch ganz schummrig und wir fühlen uns nicht gut. Und es gibt, wie gesagt, einzelne Aminosäuren, aus denen die Leber und die Niere dann auch wieder Glukose herstellen kann. Ja, das heißt, diese sogenannten glykogenen Aminosäuren können wir nutzen, um in diesen Hungerphasen trotzdem weiterhin unser Gehirn zu versorgen. Ja, und dadurch, dass ich sie natürlich, dass mein Gehirn die nutzen kann, stehen sie theoretisch natürlich auch anderen Organen zur Verfügung. Und ich sage mal, auch wenn ich jetzt 3 Wochen lang nichts zu mir genommen habe, also gar nichts gegessen habe, ich hoffe, also das bitte keiner ausprobieren, aber theoretisch kann ich auch evolutionär bedingt, ich gehe jetzt wieder in diese Richtung, kann ich auch weiterhin vor dem Tiger weglaufen. Das heißt, ich muss weiterhin überleben können. Und hochintensive Belastungen, das haben vielleicht die meisten auch schon mal gehört, wissen wir, sind wir eigentlich immer auch auf Kohlenhydrate angewiesen, weil wir eben nicht die Fette so schnell verstoffwechseln können. Und das wäre eben genau dasselbe. Da kann ich eben auch Protein abbauen oder die Abbauprodukte des Proteins als Glukose nutzen, was dann in diesen intensiven Stoffwechsel geht. So, das war jetzt ein langer Exkurs, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eben, wie gesagt, diese Aminosäuren, die wir als auch als Energiereserven oder als Energiequelle nutzen können, aber eigentlich dann nur, wenn wir in einem gewissen Mangel sind. Ja, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, also wenn ich eine lange Einheit mache und vielleicht in einen kohlenhydratarmen Zustand komme, dann kann es durchaus sein, dass eine gewisse Menge, also nicht viel, aber eine gewisse Menge an Protein auch abgebaut wird, um zusätzlich Glukose zu erzeugen, die ich dann auch während dieser intensiven Belastung nutzen kann. Ja, wie gesagt, es ist nicht viel. Es sind, wie gesagt, in der Regel so, also was man so an Daten kennt, vielleicht 1-5% der Energiebereitstellung darüber, 95% über Kohlenhydrate und Fett. Aber wie gesagt, das läppert sich dementsprechend dann auch.
Ist das dann für wirklich lange Läufe relevanter als für zum Beispiel kurze Intervalleinheiten?
Ja, also zumindest was so die Energiequelle angeht, das ist vollkommen richtig. Das andere, was ich jetzt, wie gesagt, das, was natürlich auch noch gilt, ist, dass natürlich mit jedem Lauf, den wir machen, wir natürlich auch Struktur schädigen. Ja, also das ist uns vielleicht bewusst, wenn wir dann den Muskelkater später haben, den wir aber eigentlich in der Regel immer nur dann entwickeln, wenn wir irgendwas Neuartiges machen. Selbst aber wenn wir immer dasselbe machen, eine gewisse Menge an Muskulatur, Struktur, Bindegewebe wird geschädigt und muss sich dann recyceln. Das ist eigentlich ein sehr guter Prozess und wie gesagt, das kennen wir eigentlich auch wieder eher aus dem Kraftsport. Da wird das immer so ein bisschen hergenommen, aber auch das gilt für den Ausdauersport eben auch. Und wie gesagt, dadurch, dass wir eben dieses konstante Recycling haben, werden hier auch Aminosäuren aus dem, die werden auf der einen Seite natürlich frei, ja, Struktur wird abgebaut, dadurch können diese Aminosäuren auch quasi vom Körper wieder genutzt und recycelt werden, aber wir finden natürlich dann auch das Nahrungsprotein, was dann auch in diese Strukturen eingebaut wird. Also wie gesagt, deswegen haben wir auch, wir reden halt von einem sogenannten Turnover, also es ist quasi mehr in Bewegung, es wird mehr ausgetauscht und wenn was ausgetauscht und in Bewegung ist, geht in der Regel auch ein bisschen mehr verloren. Also wie gesagt, deswegen ist das auch so ein Faktor, dass man dann durchaus sehen kann, nach einer Belastung, dass dann die Abbauprodukte, also Aminosäuren oder Protein, werden eigentlich nicht direkt über den Urin oder auch über den Stuhl ausgeschieden, primär über den Urin, aber dass eben Abbauprodukte davon dann schon auch vermehrt im Urin landen. Der Harnstoff kennen wir alle, haben wir wahrscheinlich auch schon mal gehört. Das ist eine der Hauptkomponenten des Urins. Das ist ein Abbauprodukt des Proteinstoffwechsels. Wie gesagt, also wenn wir jetzt ein intensives Training machen, dann können wir den Harnstoff auch im Urin bestimmen, ja, und merken auch, dass eben da der, ja, wie gesagt, mehr Harnstoff ausgeschieden wird, weswegen wir dann auch um diesen quasi den in diesem Harnstoff enthaltenen Stickstoff, ja, jetzt wird es, wie gesagt, ein bisschen biochemisch, um den auch wieder ausreichend aufzufüllen. Denn, wie gesagt, am Ende enthalten jede Aminosäure, das habe ich vorhin nicht gesagt, wie heißen Aminosäuren, weil sie so eine Stickstoffstruktur enthalten. Und wie gesagt, die ist auch Proteinen, das ist die einzige Form, in der wir diesen Stickstoff zuführen können, sind eben Proteine oder Aminosäuren. Und wie gesagt, deswegen ist das in dem Sinne dann halt das, was der Körper benötigt.
Okay, also es geht auch ganz viel um Muskelregeneration, gar nicht so sehr um Muskelaufbau, wie man eigentlich immer so ein bisschen im Kopf hat, wenn man an Proteinzufuhr denkt. Wie ließe sich denn dann der individuelle Proteinbedarf von AusdauersportlerInnen bestimmen? Also wie viel mehr brauchen wir denn? Dann kann man sich dann da zum Beispiel an KraftsportlerInnen doch orientieren? Oder woher weiß ich, wie viel mehr ich denn doch als vielleicht der Durchschnitt zu mir nehmen sollte, wenn ich regelmäßig laufe?
Ja. Also das ist, ich sage jetzt mal, wir können das wissenschaftlich messen, ja, und wir können, wie gesagt, den im Grunde genommen messen, wie viel Stickstoff geht über den Urin verloren, wie viel Stickstoff geht über den Stuhl verloren, wie viel Stickstoff geht über den Schweiß verloren, wie viel Stickstoff geht über die Haare verloren. Das können wir alles tun und dann können wir quasi, das wäre der Bedarf, um das können wir dann zurückrechnen, wie viel Protein muss ich zu mir nehmen, um diese Stickstoffverluste auszugleichen, ja. Das können wir alles tun, das ist extrem aufwendig, macht wenig Spaß, wird teuer und wie gesagt, also deswegen machen wir das in der Regel nicht. Was ich vorhin gesagt habe, gilt hier auch, wenn ich mich energetisch ausreichend versorge, wenn ich jetzt nicht gerade parallel noch eine Diät mache und sage, ich muss jetzt aber noch mal 3-4 Kilo abnehmen, mich energetisch ausreichend versorge und wie gesagt, eine normale, ausgewogene Ernährung zu mir nehme. Das heißt also, jedes Lebensmittel enthält gewisse Mengen an Protein, manche mehr, manche weniger, aber jedes Lebensmittel, also wirklich jedes Lebensmittel enthält Protein. Wenn ich das tue, dann bin ich eigentlich in der Regel bei einer normalen Ernährung in so einem Bereich von zwischen 12% und 15% der Energie, die aus Proteinen kommt. Und das kann man dann hochrechnen. Und damit kommen wir, wie gesagt, also auch bei Menschen, die körperlich aktiv sind, insbesondere auf diese Proteinmengen, die ich tatsächlich benötige, wo ich sehr, sehr sicher sein kann, dass hier kein Mangel vorliegt. Also wie gesagt, deswegen das jetzt selbst zu tracken, wie viel scheide ich aus, was auch immer, machen wir selbst im Hochleistungssport nicht. Ja, also wir schauen, wie gesagt, vielleicht eher, wir rechnen noch eher bei den Kohlenhydraten und manchmal auch beim Fett, aber wie gesagt, in der Regel rechnen wir das auf die Energiemenge und wie gesagt, die Kohlenhydrate so ein bisschen hoch. Und wie gesagt, wir nehmen einfach, oder es ist einfach ja so gegeben, dass eben die Proteinmenge korreliert oder einfach ja linear ansteigt. Je mehr ich Energie zu mir nehme, desto mehr Protein nehme ich auch zu mir. Natürlich achten wir dann trotzdem noch auf bestimmte Zeitfenster, in denen es vielleicht sinnvoll sein kann, sich proteinreich zu ernähren. Und wir achten natürlich auf die Gesamtmenge, aber wie gesagt, in der Regel ist das, oder also in 99,9% der Fällen ist das überhaupt kein Problem, weil, wie gesagt, wir über die ausreichende Energieversorgung eigentlich sogar mehr als ausreichend Protein bekommen. Das andere ist auch, also es ist jetzt auch nichts, es ist jetzt nichts Schlimmes, dadurch, dass der Körper das in Anführungszeichen überflüssige Protein tatsächlich auch, ja, verwerten kann und nicht, dass jetzt nicht irgendwie anfällt und dann für irgendwelche Probleme sorgt, mit einigen Ausnahmen. Also wer Nierenprobleme hat oder auch tatsächlich Leute, die an der Dialyse sind, dann ist es was anderes. Die müssen sich proteinarm ernähren, aber wie gesagt, die Stoffwechsel gesunden Personen, denen in Anführungszeichen tut es auch nicht weh, wenn sie jetzt, oder es führt zu keinen Störungen, wenn sie etwas mehr Protein, als sie tatsächlich benötigen, zu sich nehmen, weil der Körper, wie gesagt, das ohne Probleme in andere Dinge umwandeln kann.
Okay, weil du gerade Zeitfenster angesprochen hast, in denen es vielleicht doch nochmal sinnvoller ist, mehr Proteine vielleicht zu sich zu nehmen. Vielleicht können wir uns das mal so ein bisschen angucken, vielleicht bei einer Wettkampfsaison oder so. Gibt es denn bestimmte Phasen, entweder Trainingsphasen oder halt auch gerade die Wettkampfphase oder die Phase danach, ne, die Regenerationsphase, in denen wir trotzdem ein bisschen mehr auf Proteine achten sollten, einfach um ja eine Prozesse im Körper optimal zu unterstützen? Ja,
genau. Also ich sag mal, jetzt anders als also im Kraftsport, da gibt es eben schon so diese Idee, dass ich direkt, auch die ist nicht ganz richtig, aber diese Idee, dass ich direkt nach dem Training Protein nehmen möchte oder zu mir nehmen soll, zum einen, um den Trainingsreiz optimal zu unterstützen und gleichzeitig, weil wir wissen, dass diese Proteinzufuhr, die Aminosäure, und da gibt es einzelne nochmal, die ganz besonders wirken, das Leucin, dass die besondere zelluläre Prozesse ansteuern und nochmal triggern. Das gibt es im Ausdauersport jetzt nicht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir bestimmte Aminosäuren zu einem bestimmten Zeitpunkt noch brauchen, um zusätzlich den Trainingsprozess zu unterstützen. Aber was ich vorhin gesagt habe, gilt schon auch. Also wenn ich Phasen habe, in denen ich meinen Umsatz zum Teil, meine Kilometer zum Beispiel deutlich erhöhe, ja, dann sollte ich natürlich darauf achten, dass ich mehr esse, um diesem erhöhten Energiebedarf, also da wird wieder so ein bisschen ein Schuh draus, dass ich dem gerecht werde. Da kann ich natürlich auch nochmal auf das Protein achten, aber wie gesagt, in der Regel ist das unproblematisch, weil ich eben eigentlich auf meine Energiezufuhr insgesamt achten muss und wahrscheinlich auch mehr Kohlenhydrate zum Beispiel zu mir nehme, um dieses erhöhte Trainingsvolumen abzupuffern, ja. Und also wie gesagt, deswegen, das wäre so eine Phase, wo ich einfach auch sage, okay, muss den Körper jetzt auch quasi darauf vorbereiten, dass vielleicht auch strukturell sich ein bisschen was verändert, dass sich zum Beispiel Bänder und das Bindegewebe vielleicht auch noch ein bisschen an die Mehrbelastung anpasst. Das macht wahrscheinlich Sinn, aber wie gesagt, auch da, um wenn wir jetzt das wirklich biochemisch messen würden, weiß ich auch nicht, ob wir da wirklich jetzt signifikant erhöhten Bedarf tatsächlich herausfiltern würden. Denn wie gesagt, was ich vorhin schon ein bisschen gesagt habe, dieses Recycling von Proteinen, das ist ein sehr, sehr effektiver Prozess in unserem Körper. Und das meiste, was an Protein pro Tag eingebaut wird in neues Protein in unserem Körper, stammt eigentlich auch aus dem Recycling. Das ist deutlich mehr als das, was ich über die Nahrung zu mir nehme. Also wir können mal so ganz grob rechnen, 75% ist recycelt und nur 25% kommt täglich rein. Wie gesagt, deswegen kann ich auch eben längere Phasen theoretisch auch ohne Probleme überleben. Ja, und das andere ist vielleicht noch so ein bisschen, aber da streiten sich tatsächlich auch die Geister oder die Wissenschaftler in so diesem, wenn ich sehr intensive Belastungen hinter mir habe, also vielleicht noch lange Belastungen, dass es da häufiger zu Infekten kommt. Ja, da gibt es Untersuchungen, dass bestimmte Nährstoffe da vielleicht auch nochmal helfen, die das Immunsystem zu unterstützen. Da gibt es einzelne Aminosäuren, für die das auch gesagt wird. Glutamin ist zum Beispiel so eine. Ja, ob die jetzt aber wirklich, also Studien, die spezifisch geschaut haben, was passiert, wenn ich den Leuten jetzt nach einem Marathon zum Beispiel Glutamin gebe, zeigen jetzt eigentlich auch nicht, dass das tatsächlich wirkt. Das ist immer so ein bisschen diese laienhafte Idee, okay, hier gibt es bestimmte Stoffe, das gilt für vieles andere auch, das gab es auch schon mit Antioxidantien und anderem. Aber wie gesagt, wirklich messbar zu zeigen, die Leute, die dann Glutamin in dem Beispiel nach so einer Belastung zu sich nehmen, haben weniger Infekte als diejenigen, die das nicht tun, die nur ein Placebo bekommen. Die Studien gibt es nicht. Und wie gesagt, deswegen ist es da, würde ich jetzt auch auf Basis der aktuellen Evidenz keine wirkliche Empfehlung für sowas aussprechen.
Okay, spannend, weil das hatte ich tatsächlich auch selber so gehört und irgendwie auch so ein bisschen gelernt in den letzten eigentlich Jahren, dass es Sinn macht, nach einem Langlauf oder nach einem Wettkampf was Proteinreiches zu essen.
Sinn macht es immer. Also ich würde jetzt nicht, also es ist immer sinnvoll, das zu tun. Wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich, ich nehme ja Protein auch in Kombination mit anderen Dingen zu mir. Ja, wie gesagt, wir haben nach wie vor, also wenn irgendwas einen Effekt auf das Immunsystem hat, dann ist eigentlich der stärkste Effekt tatsächlich nach wie vor die alten Kohlenhydrate. Also da gibt es Daten, die zeigen, dass Kohlenhydratverarmung, die Energie, ein Energiemangel, aber auch da, die Studienlage ist alles andere als gut. Und wie gesagt, deswegen das jetzt noch einen Schritt weiter zu nehmen und sagen, wir haben fürs Protein. Das heißt aber nicht, also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen die Sache. Das eine ist ja, haben wir Evidenz dafür, dass es was bringt? Oder ist es, wie gesagt, einfach, es macht Sinn, das auf jeden Fall auch zu tun. Es ist natürlich auch unethisch, wenn wir Studien jetzt machen würden und sagen, okay, du darfst jetzt 6 Stunden gar nichts essen, ja, oder 6 Stunden nur das eine oder das andere. Aber wie gesagt, also dass ich nach dem intensiven Training etwas esse, was eben im Idealfall nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch Protein und andere Nährstoffe enthält, dass das wahrscheinlich auch besser ein natürliches Lebensmittel ist als irgendein Spezialpräparat. Das, glaube ich, können wir auf jeden Fall unterschreiben. Aber wie gesagt, dafür Evidenz zu finden, ist gar nicht so einfach. Aber das ist, ich sage mal, Common Sense, das auf jeden Fall zu tun. Und wie gesagt, glaube ich, damit können wahrscheinlich auch alle ganz gut leben.
Okay. Und weil du meintest, dass, glaube ich, dieses Timing gar nicht so einen großen, auch nicht so eine große Rolle spielt, bei den KraftsportlerInnen jetzt vielleicht doch dann mehr. Oder ist das dann quasi so ein Mythos, dass es, ja, dass man direkt nach dem Training, ich glaube, eine halbe Stunde oder eine Stunde danach dann seine Proteine ballern müsste?
Also das ist tatsächlich so. Also das es gibt durchaus Untersuchungen, die zeigen, dass sogar eigentlich, wenn ich mir wirklich, und das sind wir jetzt im Kraftsport, ne? Also wenn ich mir wirklich anschaue, was passiert im Muskel, wie wird quasi der Trainingsreiz optimal in ein Signal, jetzt bilde mal mehr Muskulatur, umgesetzt. Ich sag mal, die in Anführungszeichen besten Werte zeigen sich eigentlich sogar, wenn die Leute vor dem Krafttraining Protein zu sich nehmen.
Ah, ja.
Ja? Aber da gibt es natürlich auch wieder praktische Gründe, das vielleicht nicht zu tun. Aber es gibt auch Studien, die schauen, okay, ist es jetzt eine Stunde, ist es direkt nach dem Training eine Stunde, 2 Stunden? Und also dieser Trainingsreiz, der verpufft nicht einfach so, weil ich habe ja vorhin gesagt, der Großteil dessen, was so in unserem Blut rumschwirrt an Aminosäuren, stammt aus dem körpereigenen Material selbst. Wenn ich jetzt was schädige, Muskelstruktur schädige, dann wird natürlich auch Protein abgebaut. Ja, also ich mit jedem Trainingsreiz, und das gilt auch für den Ausdauersport, erhöhe ich quasi auch den Abbau von Protein. Ja? Das heißt, also es kommt dann mehr in dieses System, was auch genutzt werden kann. Und dieser Reiz verpufft dann auch nicht einfach, sondern man kann es theoretisch auch messen, bis zu 24 oder 48 Stunden nach dem Training ist der Muskel in dem Fall noch quasi, kann er noch mehr Protein oder kann er noch mehr Proteinsynthese, also Muskelstruktur aufbauen, betreiben. Ja, und das heißt also, wie gesagt, dieser Gedanke, okay, da ist jetzt ein Fenster, wenn ich das nicht genutzt habe, dann verpufft der gesamte Trainingsreiz. Das ist wieder so, haben sehr viele Ernährungsmythen und damit könnte man viele Sendungen füllen, keine Frage. Aber wie gesagt, also im Proteinbereich tatsächlich gibt es auch viele, überraschenderweise viele Mythen. Und total, das wäre so einer, der da eben reinspielt. Wie gesagt, Protein ist richtig, wichtig, keine Frage. Und es macht auch Sinn, möglichst direkt nach dem Training etwas zu essen, sobald ich kann. Jetzt nicht mich danach noch zu quasi das lange auszudehnen. Aber wie gesagt, es sollte auch immer, also es muss nicht direkt nach dem Training sein. Es kann auch 30 Minuten später sein. Und ich bin mir sicher, man würde in den Langzeitfolgen überhaupt keinen Unterschied merken.
Okay, verstehe. Also man darf ein bisschen sich entspannen an der Stelle.
Genau, absolut, absolut. Gut.
Dann lass uns doch gerne auch nochmal in den Teil gehen, den wir dann aber von außen zuführen. Ne? Du meintest, es ist jetzt gar nicht mal so viel, was dann unseren Proteinbedarf angeht. Aber inwieweit ist vielleicht trotzdem die Quelle dieses Proteins entscheidend? Also ja, gibt es da schlechtere Quellen, gibt es bessere Quellen? Ja. Und vielleicht auch gerade, gibt es da Verläuferinnen, denn das Nonplusultra?
Also ich fange mal vielleicht mit dem letzten an jetzt. Das Nonplusultra für LäuferInnen habe ich nicht. Ja, ja. Also im Kraftsport gibt es immer so diese Gedanke, dass Molkeprotein so der Goldstandard ist. Da gibt es aber auch Studien, die zeigen, dass viele Proteine durchaus ähnliche Effekte haben. Und ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen ketzerisch, Molkeprotein ist ein relativ günstiges Protein, was ich relativ leicht herstellen kann. Es fällt bei der Entstehung von oder bei der Herstellung von Käse an. Ja, und es ist sehr, sehr leicht zu bekommen und dann auch wieder zu verkaufen. Ja, ein Schelm, wer jetzt Böses dabei denkt und gesagt, ist nicht verkehrt und es ist qualitativ eben durchaus, also es ist ein hochwertiges Protein. Mhm. Ja, das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, es gibt durchaus Studien, die haben auch Kartoffelprotein verglichen mit Molkeprotein und zeigen, dass die Effekte auf diese Muskelproteinbiosynthese gar nicht so unterschiedlich ist. Ja. Nur das Kartoffelprotein, also ich sag mal, um auf dieselbe Menge an Protein zu kommen, müsste ich 2 Kilo Kartoffeln essen, was natürlich wahnsinnig viel ist. Aber wenn ich dieses dann extrahiere, ja, und das Molkeprotein ist natürlich, das lässt sich relativ leicht extrahieren, ja, weil im Grunde genommen muss ich die Molke dafür nur trocknen und dann habe ich dann zumindest Molkepulver, ja, und das ist schon relativ proteinreich. Bei der Kartoffel muss ich das ein bisschen mehr verarbeiten. Und wenn ich tatsächlich dieses extrahierte Kartoffelprotein nehme, dann in derselben Menge wie das Molkeprotein und die nebeneinander halte, quasi in den Körper gebe und dann messe mit Muskelbiopsien etc., dann sind die Unterschiede allerhöchstens marginal. Ja, das heißt also, und da hat sich, das ist auch ganz, ich sag mal, vielleicht auch ein ganz schöner Nebeneffekt dieser Forschung, durchaus viel getan. Vor 10, 15 Jahren hat man immer noch gesagt, also tierische Proteine sind die einzigen, die der Körper verwerten kann. Pflanzliche Proteine kann der Körper eben nicht gut verwerten. Das ist inzwischen ziemlich zum Glück auch durchaus, widerlegt worden. Ja, also ich sage mal, alle Personen, die sich vegan ernähren, die müssten ja tot umfallen, tun sie nicht. Richtig. Ja, und das ist also, wie gesagt, und es gibt Milliarden von Menschen, die das tatsächlich mehr oder weniger, ja, sich sehr, ich sag mal, sehr, mit sehr wenig tierischem Protein oder tierischen Eiweiß ernähren, ja. Also deswegen ist das widerlegt. Und wie gesagt, das hat auch unsere Vorfahren, das wäre auch nicht möglich gewesen. Wir sind Jäger und Sammler und nicht nur Jäger, ja. Und deswegen, also wie gesagt, das ist so zum Glück inzwischen dieser Mythos, der widerlegt wurde, hält sich nach, glaube ich, aber nach wie vor so ein bisschen vielleicht auch in unseren Köpfen, ja. Es ist schon so, dass wir tierisches Protein, also das Protein, ist natürlich im Grunde genommen immer, man kann immer so ein bisschen überlegen, also je ähnlicher es dem menschlichen Protein ist, desto besser, mehr, also ja, in der Aminosäurezusammensetzung, desto in Anführungszeichen besser ist es. Weil, wie gesagt, der Körper braucht natürlich von diesen Aminosäuren bestimmte Mengen, ja, und bei 20 Aminosäuren oder zumindest bei den essentiellen 8 Aminosäuren, muss ich so ein bisschen, je ähnlicher, wie gesagt, das meinem eigenen Muster ist, desto besser ist es, ja. Aber wie gesagt, das ist immer so diese klassische Argumentation gewesen. Inzwischen, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, wir essen ja nie ein einzelnes Protein, sondern wir essen ja in der Regel Proteine in Kombination, ja. Und wie gesagt, auch das wissen wahrscheinlich alle Personen, die sich vielleicht auch vor 10, 20 Jahren schon vegetarisch oder vegan ernährt haben, dass ich eben auch bestimmte Proteinquellen sehr gut miteinander kombinieren kann, weil vielleicht das eine, ja, also das, die eine, ich sage mal, ein ganz klassisches Beispiel ist Reis mit Bohnen, ja, das ist etwas, was ist, oder Getreide mit Bohnen, ja, Bohnen sind durchaus proteinreich, aber sie haben für bestimmte Aminosäuren Defizite, die dann aber zum Beispiel Getreide wieder ausgleichen, wo dann andere Aminosäuren fehlen. Wenn ich jetzt diese beiden Dinge miteinander kombiniere, dann habe ich quasi so eine Art, ich sag mal, ja, bei dem einen fehlt ein bisschen was, aber das wird kompensiert durch das andere und sie ergänzen sich dadurch sehr gut. Deswegen also funktioniert das eben auch bei einer pflanzenüberwiegend oder auch gänzlich pflanzenbasierten Ernährung auch. Ich muss vielleicht ein bisschen mehr drauf achten, aber inzwischen glaube ich, ist das auch so weit verbreitet, dass es da jetzt auch nicht zu einem Mangel kommt. Aber wie gesagt, diesen Mangel hat es eigentlich auch nicht wirklich gegeben, sondern wie gesagt, auch durch, ja, wie gesagt, Beispiel von vielen, vielen Millionen bzw. Milliarden Menschen durchaus widerlegt, dass man auch, wie gesagt, komplett ohne tierische Proteine sehr gut überleben kann.
Okay, also man kann alle Aminosäuren auch auf pflanzlichem Wege
bekommen. Genau, absolut, genau. Früher, und vielleicht gilt es immer noch, ich muss vielleicht ein bisschen mehr drauf achten, der Omnivore hat es ein bisschen einfacher, auf diese Quellen zu kommen, oder beziehungsweise auf diese einzelnen Aminosäuren zu kommen, in den ausreichenden oder maximal, ja, für irgendeinen Reiz maximal sinnvollen Mengen. Das ist absolut möglich und das ist ein Mythos, wie gesagt, aber der ist zum Glück inzwischen widerlegt.
Ja.
Und das ist auch in den Köpfen angekommen. So.
Ja, mittlerweile langsam, aber sicher sind wir soweit, ja. Wie schätzt du dann die Qualität von Supplements ein? Also haben die dann ein besonders tolles Amino-Acid-Profil? Mit sowas wird ja manchmal geworben, dass man dadurch dann alles irgendwie deckt. Wie sieht das in der Realität aus?
Ja, also das ist, ich glaube, das Spektrum bei Supplements ist mindestens so weit wie bei Lebensmitteln, ja. Also ich meine, also grundsätzlich sollte man sich immer die Frage stellen, wofür nehme ich ein Supplement zu mir, ja? Und ich sag mal, bei Proteinen, es gibt keine Studien, zumindest keine seriösen Studien, die zeigen, dass ein dass ein Protein-Supplement einem natürlichen Lebensmittel überlegen ist. Ja? Das heißt also, ob ich dir jetzt das, ich sage jetzt mal, das Molkeprotein aus einem angereicherten Molkeprotein zu mir nehme oder ob ich das eben aus einem natürlichen Lebensmittel zu mir nehme. Wenn wir uns wirklich das Relevante anschauen, wie zum Beispiel die Muskelprotein-Biosynthen, dann gibt's da keine Unterschiede. Ja? Das ist vielleicht so ein bisschen die Take-Home-Message. Also es braucht eigentlich überhaupt keine Supplements. Was ich akzeptiere, ist so ein bisschen der Convenience-Faktor. Ja? Und ich sage jetzt mal, wenn ich halt direkt nach dem Training, ja, das Gefühl habe, ich muss jetzt unbedingt, ja, eine proteinreiche Mahlzeit zu mir nehmen, dann ist es vielleicht einfacher, sich so einen Shake anzurühren und das Ding zu schütteln und direkt reinzuziehen, als dass ich jetzt mir überlege, okay, wo kriege ich jetzt was Proteinreiches her, wenn es denn überhaupt sein muss, habe ich ja auch schon so ein bisschen hinterfragt, ja. Und diesen Faktor akzeptiere ich, ja, und den lasse ich auch gelten, ja, und dann kann man, wie gesagt, sich Gedanken machen, okay, was macht jetzt hier am meisten Sinn? Ob es jetzt irgendein fancy Supplement sein muss oder, wie gesagt, einfach ein Molkepulver, ja, was vielleicht auch gar nicht mal irgendwie großartig aufbereitet ist mit 1000 Geschmacksstoffen und diesen und jenem drin ist, macht Sinn. Einzelne Aminosäuren, ja
genau,
gibt es auch, sind dann nochmal stärker angereicht, ja, und da gibt es, wie gesagt, die BCAAs habe ich ja vorhin angesprochen. Der Grundgedanke ist natürlich, dass ich im Grunde genommen breche ich das runter auf das, was der Körper denn eigentlich wirklich braucht, ja. Und da gibt es, also jetzt kann ich mich wieder auf den wissenschaftlichen Stuhl stellen, natürlich gibt es Studien, die zeigen, okay, also ich kann quasi mit diesen einzelnen Aminosäuren, wenn ich die supplementiere, dann kann ich so eine Mahlzeit oder zumindest das, was ich aus einer Mahlzeit wirklich benötige, ein Stück weit runterbrechen. Ich habe jetzt gerade eine Studie gesehen, da ging es wirklich, also mit 2,5 oder 3 Gramm essentiellen Aminosäuren kann ich im Grunde genommen das auch abdecken, was so eine Mahlzeit was eine Mahlzeit abdecken würde, ja. Ist aber, also das ist jetzt wieder die Frage, möchte ich denn statt der Mahlzeit, brauche ich das denn unbedingt? Was ist denn, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, wichtig, es geht ja auch nicht darum, nur Protein und sonst gar nichts zu haben, sondern wir brauchen Energie, wir brauchen andere Nährstoffe etc. Und wie gesagt, also da jetzt tatsächlich wieder das Ganze so runterzubrechen, sagen, ich klammer alles andere aus. Wissenschaftlich macht es Sinn, weil ich natürlich genau untersuchen muss, welche Aminosäuren sind es denn, aber für den Praktiker hat es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, denn eigentlich, wie gesagt, möchte ich ja eigentlich Dinge in meinem Leben integrieren oder in meinem Ernährungsverhalten integrieren, die eigentlich möglichst, ich sag mal, naturnah sind und im Idealfall auch deutlich besser schmecken als irgend so ein Supplement. Ja. Wie gesagt, einzelne Aminosäuren sind in der Regel auch wahnsinnig bitter, ja, das wird gerne vergessen, die müssen dann irgendwie mit Geschmacksstoffen und sonst was überdeckt werden, damit es die Leute wieder kaufen, also wie gesagt, deswegen auch hier, ja, ich komme immer wieder so auf diesen gesunden Menschenverstand zurück, also wie gesagt, ja, es ist convenient, ja, ich kann das eben schnell einwerfen und muss mir dann quasi keine Gedanken mehr machen, aber ja, notwendig ist es definitiv nicht.
Okay, ja, und man spart sich ja auch jede Menge Geld, wenn man es
jede Menge Geld, genau, und wie gesagt, also jede Menge Geld, genau, und wie gesagt, also zumindest auch, wir wissen auch nach wie vor, dass Nahrungsergänzungsmittel ja nicht nur teuer sind, sondern auch andere Nebenwirkungen durchaus haben können. Ja, und das sind allgemeine Nebenwirkungen bis hin zu Dopingkontaminationen, die zwar sehr selten sind, aber eben auch nicht ausgeschlossen werden können. Und wie gesagt, wir inzwischen, das ersetzt sich in der Ernährungswissenschaft auch mehr und mehr durch, dass eigentlich unverarbeitete Lebensmittel oder wenig verarbeitete Lebensmittel auch insgesamt einfach gesünder sind, ja, und zu einem gesünderen Ernährungsmuster tatsächlich auch beitragen, aber eben auch wirklich Prozesse im Körper steuern. Wie gesagt, also wenn ich dann eben, wie gesagt, wieder anfange, vielleicht ein aufgereinigtes Produkt eben dann auch wirklich dann mit Geschmacksstoffen, mit Süßstoffen etc. zu versetzen, frage ich mich, okay, warum nicht einfach das normale Lebensmittel?
Richtig. Anja, wir haben ja auch heute gelernt, dass auch auf pflanzliche Art das Perfekte möglich ist.
Anna, gibt es natürlich im Endeffekt auch. Genau. Ja. Aber es gibt natürlich auch, für die Veganer gibt es natürlich auch alle möglichen Pflanzenproteine jetzt als Supplement. Ja. So ist es ja nicht.
Und stimmt.
Gesagt, also auch, wo ein Markt ist, dann finden sich auch Produkte.
Genau. Richtig, ja.
Genau. Okay. Ich möchte eine Sache noch ganz kurz, weil mir das gerade eingefallen ist. Was mir immer wieder auffällt und was vielleicht wichtig ist, wenn wir, also ja, wenn wir gerade Personen, die jetzt auch Kuhmilch meiden, ja, das eben, also eine Mandelmilch oder eine Hafermilch, die haben zum Teil sehr gering, wenn über, also fast gar kein Protein. Ja. Das heißt, also das macht einen riesen Unterschied. Der einzige Unterschied, den ich kenne zumindest, ist Sojamilch. Also Sojamilch hat jetzt auch nicht wie Kuhmilch, aber zumindest einen deutlich höheren Anteil als, wie gesagt, also alles Hafermilch, Mandelmilch etc. Jetzt nicht einfach sagen, ich trinke jetzt ein Glas von dieser Milch und damit bin ich genauso versorgt wie mit einem Glas Kuhmilch. Da ist tatsächlich das tierische Produkt deutlich überlegen, was der Proteingehalt angeht. Also das ist immer so eine Sache, das kommt mir manchmal auch in den Vorlesungen vor, deswegen habe ich das inzwischen eingebaut. Also wie gesagt, die haben einen deutlich, deutlich geringeren Proteingehalt. Und da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, ja, wenn man das jetzt sagt, das ist eine relevante Eiweißquelle und ich ersetze das jetzt durch irgendwas, was pflanzlich ist, dann, wie gesagt, ist mit Ausnahme der Sojamilch sind die anderen diese Milchersatzgetränke, wie sie ja eigentlich heißen, sind dafür nicht geeignet.
Ja, finde ich wichtig. Ich würde sowieso allen VeganerInnen raten, sich einmal, bevor sie einsteigen in diese Ernährung, einmal damit zu beschäftigen, ein bisschen, ne, zu gucken, wo könnten dann Mängel entstehen. Das betrifft dann natürlich auch den Proteinhaushalt. Für alle anderen scheint es ja dann doch recht einfach zu sein, den Proteinbedarf so im Alltag zu decken. Das haben wir ja heute auf jeden Fall mitnehmen können. Ja. Auch sowieso, sehr viele Mythen hast du heute, mit sehr vielen Mythen haben wir heute aufgeräumt. War mir mal wieder eine Freude, ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich denke mal, unsere HörerInnen konnten sich auch einiges mitnehmen. Deshalb, ja, ich darf mich bedanken, dass du hier uns deine Zeit für dieses Gespräch geschenkt hast.
Sehr gerne, hat wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe nur, dass ich jetzt auch nicht zu viele Mythen zerstört habe. Und damit, wie gesagt, die Freude, wenn sich jemand mit dem Thema beschäftigt, freue ich mich natürlich auch immer darüber und möchte jetzt auch nicht niemanden in seiner Begeisterung oder sonst was bremsen. Ich finde es, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns da auch tatsächlich, dass man sich ja auch, wie gesagt, einfach Gedanken darüber macht, warum mache ich das denn jetzt eigentlich? Hüpfe ich da jetzt auf irgendeinen Hype auf? Bin ich da jetzt irgendwelchen, wie gesagt, kommerziellen Interessen irgendwie ergeben und wie gesagt, lass da irgendwelche Sachen an mich herantragen, die eben, wie gesagt, nicht wirklich wie sind. Deswegen räume ich da gerne drüber auf, aber wie gesagt, am Ende, das finde ich auch immer ganz wichtig. Also Ernährung soll Spaß machen und schmecken und gut sein. Im Idealfall kommt das alles zusammen und das total ist mir wichtig. Und wie gesagt, also beim Thema Protein müssen wir uns eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen, wie einem das immer suggeriert wird.
Ja, wird immer ein bisschen anders suggeriert, ja. Okay. Hast du von unsere HörerInnen da draußen vielleicht noch irgendwelche anderen Anlaufstellen, wenn sie jetzt noch nach weiteren Infos suchen, wenn sie nach Wissen hungrig sind nach unserer Folge?
Ja, also ich sage jetzt mal, wir haben, oder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel ist, wie gesagt, natürlich vielleicht in Anführungszeichen immer langweilig, weil da auch viele Mythen widerlegt werden, aber ich bin Teil der Arbeitsgruppe Sporternährung. Wir haben, das war noch vor meiner Zeit, aber wir haben ein Positionspapier zu Proteinen in der Sporternährung rausgegeben. Das könnt ihr vielleicht sogar verlinken oder das findet man auch ohne Probleme im Internet. Grundsätzlich auch gerne auf unserer Homepage mal schauen, also Homepage von unserer Professorin, der TU München. Da steht jetzt zum Thema Protein nicht so viel, aber kriegt man auch einen Überblick über so allgemeine Ernährungsdinge und auch aktuelle Forschungsprojekte. Also kann man auch gerne mal hinschauen. Also das fällt mir jetzt so spontan ein. Mhm. Aber wie gesagt, grundsätzlich, auch da gilt wieder so ein bisschen, wer im Internet unterwegs ist, immer überlegen, warum die Leute einem bestimmte Informationen in Anführungszeichen verkaufen möchten. Wissenschaftliche Gesellschaften haben halt in der Regel keinen Interessenskonflikt, aber irgendein Hersteller von Supplements, Influencer etc. Wissen wir leider, haben tatsächlich dann auch häufig ein kommerzielles Interesse und da werden bei mir zumindest immer auch ein bisschen die Alarmglocken fangen dann an zu klingeln und dann frage ich mich, okay, warum suggerieren die jetzt das? Und dann sollte man dann immer noch mal schauen. Wie gesagt, die Arbeit haben eigentlich in der Regel die Wissenschaftler schon gemacht. Genau. Deswegen klingen sie vielleicht etwas langweilig, aber dafür kann man sich darauf mal drauf verlassen.
Richtig, ja, finde ich gut, dafür nochmal zu sensibilisieren. Deshalb packen wir auch alle Links, die du gerade angesprochen hast, nochmal in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr da draußen euch gerne nochmal reinlesen. Und dann bedanke ich mich auch bei euch da draußen, unseren lieben Zuhörern, fürs Dranbleiben ganz bis zum Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter, ne, und abonniert uns auf Spotify und Co., wo auch immer ihr uns hört. Auf Instagram könnt ihr uns auch gerne folgen unter achilles.running. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt wie immer gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.